European Data News Hub Podcast.
Ich bin Marc Burgemeister. Hallo. Wie umgehen mit Flüchtlingen in Europa? Im Herbst gab es dazu viele Debatten zu diesem Thema, die zuletzt geprägt waren durch eine entschlossene italienische Regierung, Flüchtlingsschiffe fortan nicht mehr anlegen zu lassen an italienischen Häfen. Eine EU-Initiative zum Jahresende besagt nun, die illegale Migration übers Mittelmeer soll eingedämmt werden, künftig mit Hilfe von 2 Milliarden Euro. Auch in Deutschland wird diskutiert, speziell zur Einbürgerung von Ausländern. Die soll fortan erleichtert werden, zumindest nach den Plänen der Ampelkoalition. Die Einbürgerung soll schon nach 5 Jahren ermöglicht werden und nicht wie bislang erst nach 8 Jahren. Kritik kam prompt von der CDU, damit würde der deutsche Pass verramscht. Wie ist also der Stand der Dinge innerhalb der Flüchtlingspolitik in Europa und in Deutschland? Gerald Knaus ist Autor, Sozialwissenschaftler und ein international gefragter Experte zu den Themen Flucht, Migration und Menschenrechte. Regelmäßig tauscht er sich aus mit zahlreichen Regierungen und Institutionen europaweit. Und heute ist er mein Gesprächsgast. Ich freue mich. Schönen guten Tag, Herr Knaus.
Guten Tag.
Herr Knaus, fangen wir mal mit der Deutschland-Debatte an. Es wird aktuell sehr, sehr viel diskutiert, wieder mal zum Thema Flüchtlinge und Migration. Die Einbürgerung von Ausländern soll erleichtert werden. Die CDU kritisiert, damit würde der Pass verramscht. Wird er damit verramscht? Wie ist Ihre Meinung zu dem Thema?
Also ich glaube, wir haben tatsächlich ein außergewöhnliches Jahr in Deutschland, wenn es um Flüchtlinge geht. Wir haben mehr Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen als in jedem Jahr seit den 40er Jahren und die allermeisten kamen vollkommen legal und aus der Ukraine, Frauen und Kinder, 1 Million und wollen auch wieder zurück. Wir haben gleichzeitig irreguläre Migration, Leute, die einen Asylantrag stellen, die nach Deutschland sich durchschlagen. Wir haben eine zum Glück endlich ernsthafte Debatte über legale Migration, also wie man Leute nach Deutschland holt oder anlockt, die Deutschland braucht. Und wir haben zum vierten die Debatte, die Sie ansprechen. Wie gehen wir mit denen um, die schon jahrelang in Deutschland sind, die hier schon jahrelang ihren Lebensunterhalt bestreiten, die keine Straftäter sind, die sich integriert haben, die die Sprache gelernt haben. Und das sind nun doch vollkommen unterschiedliche Themen. Also die ukrainische Frau mit dem Kind, die für einen Winter hierbleiben will und dann zu ihrem Mann zurückkehren will in der Ukraine, und der Asylsuchende aus Nigeria, der darauf wartet, wie entscheidet das BAMF seinen Asylantrag, haben mit dem in Deutschland seit Jahren lebenden, legal sich aufhaltenden, deutsch lernenden Ausländer und der Staatsbürgerschaftsdebatte eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und ein Wort nur zur Staatsbürgerschaftsdebatte. Es ist da doch sinnvoll, eine weniger provinzielle Debatte zu führen und zu schauen, wie machen das die Kanadier, die Franzosen, die Engländer, die Niederländer und andere Nachbarn. Und der Standard in Demokratien bei der Einbürgerung sind tatsächlich 5 Jahre. Also das, was in Deutschland von der Ampel vorgeschlagen wird. 8 Jahre sind eine außergewöhnlich lange Zeit und so gesehen schwenkt Deutschland hier, wenn diese Änderung so kommt, einfach nur auf den Durchschnitt der Demokratien in der Welt ein.
Hm. Wo Sie jetzt gerade schon Europa angesprochen haben, gibt es denn in Europa ein Land, bei dem Sie sagen, das könnte man als Vorbild nehmen, sage ich mal, in Sachen Migrationspolitik in Deutschland?
Wenn man so wie ich viel herumreist und mit vielen Behörden spricht und die Situation studiert in vielen Ländern, gibt es in vielen Ländern einzelne Dinge, die sie besser können. Oder wo man das Gefühl hat, das wäre es wert, übernommen zu werden. Aber das eine Land, das alle Probleme gelöst hat, wenn ich da bei Migration und Flucht eines herausheben würde, dann wäre das nicht in Europa, dann wäre das Kanada. Und dann höre ich oft den Wiedereinspruch, ja, aber Kanada hat eine andere geografische Lage. Und da muss man dann dazu sagen, das stimmt natürlich so nicht, denn die Grenze mit der meisten irregulären Migration heute in der Welt, jeden Monat Hunderttausende, ist natürlich nur eine Grenze von Kanada entfernt, nämlich Mexiko, USA. Also Kanada liegt nicht weit weg von Flüchtlings- oder Migrationsbewegungen. Aber was Kanada geschafft hat, ist einerseits, dass es ganz klar definiert, wie viel legale Migration will man und dass es natürlich eine Erfahrung hat, auch die Institutionen hat, diese legale Migration zu steuern, aber auch attraktiv zu sein, um die anzuziehen, die man braucht. Und in den Jahren 2023, 2024 und 2025, den nächsten 3 Jahren, will Kanada jedes Jahr über 400.000, 2025 500.000 Menschen neu in Kanada ansiedeln. Also 1,5 Millionen, 1,6 Millionen. In dieser Zahl sind allerdings auch nicht nur Wirtschaftsflüchtlinge, die nach einem Punktesystem und nach Kriterien ausgewählt werden, die Kanada braucht. Wen will Kanada? Das ist keine Frage des Altruismus. Sind auch jedes Jahr ungefähr 50.000 Flüchtlinge. Also hier geht es dann nicht um den Nutzen für die Wirtschaft und es gibt kein Punktesystem, sondern es geht um Menschen, die Schutz brauchen. Und die werden auf zwei Arten, und das ist extrem relevant und interessant für Europäer, das zu studieren, auf zwei Arten nach Kanada gebracht. Die einen werden vom Staat ausgewählt. Also der Staat stellt fest, wer sind Flüchtlinge, und dann gibt es entweder Kontingente oder individuelle Aufnahme. Und die zweite Zahl dieser Flüchtlinge werden durch Patenschaften, wo also die Zivilgesellschaft, fünf Kanadier können sich zusammentun, Vereine, Kirchen, Gemeinden, Institutionen, und sagen, wir wollen einen Flüchtling ins Land holen. Wir kümmern uns auch um diese Integration. Und Kanada, der Staat, überprüft dann nur den Flüchtlingsstatus. Die Person kann dann einreisen und ist vom ersten Tag an aufgenommen und hat nicht diese Unsicherheit eines langen Verfahrens und der Unsicherheit, ob man bleiben kann. Und das ist auch für die Integration Gold wert. Und diese Kombination aus einem sehr pragmatischen, sehr durchdachten Ansatz, wen brauchen wir für die Wirtschaft, wen wollen wir für unser Land haben? Eine Diskussion, die Deutschland ja jetzt auch führt. Und wem geben wir Schutz? Und wie schaffen wir es, dass die, denen wir Schutz geben, regulär kommen können, nicht irregulär? Und dass deren Integration ein möglichst schneller Erfolg wird. Da kann man, glaube ich, wirklich einiges davon lernen.
Sie haben jetzt auch ein neues Buch rausgebracht, das sich auch mit dem Thema Flüchtlinge, Migrations- und Integrationspolitik beschäftigt. Sehr interessant fand ich auch darin, schon im Vorwort hat Ihr Herausgeber geschrieben, dass Europa eine grundlegende Neuausrichtung seiner Flüchtlingspolitik brauche. Sieht die ungefähr so aus, wie Sie die gerade beschrieben haben mit dem kanadischen Vorbild?
Das kanadische Vorbild ist interessant dafür, wie man Leute legal in unsere Staaten holt. Sowohl legale Arbeitsmigration als auch Aufnahme oder Resettlement von Flüchtlingen. Aber das Zweite, und da brauchen wir wirklich dringend eine radikale Wende, ist, wie gehen wir an den Außengrenzen mit denen um, die irregulär versuchen, in die EU zu kommen. Warum brauchen wir eine radikale Wende? Weil das, was wir derzeit haben, die schlimmste aller Welten ist. Wir haben eine tödliche Grenze, die tödlichste Grenze der Welt im Mittelmeer. Auf dem Weg nach Europa sterben jedes Jahr 1.000, 2.000, in diesem Jahr schon wieder über 2.000 Menschen. Wir haben eine Grenze, an der die Art, mit der Staaten versuchen, irreguläre Migration zu reduzieren, alle unsere Rechtsstandards verletzt. Also wenn ich nur an die griechisch-türkische oder die polnisch-belarussische Grenze schaue, die Kinderrechtskonvention, die Folterkonvention, die Menschenrechtskonvention, die Flüchtlingskonvention, alle diese grundlegenden rechtlichen Grundlagen Europas, ideell, aber auch rechtsstaatlich, werden verletzt. Da werden Jugendliche geschlagen, ihrer Kleider beraubt, ausgeraubt und über Grenzen illegal zurückgestoßen. Und dann sagen die Beamten, das ist nicht passiert. Vieles ist auch bekannt. Und jetzt kommen wir zum echten Problem. Da es bekannt ist und auch viele Medien und NGOs, aber auch internationale Organisationen darüber berichten, ist die eigentliche Frage auch gar nicht mehr zu recherchieren über diese Menschenrechtsverletzungen. Denn eigentlich weiß jeder, der es wissen will, und auch die, die es nicht wissen wollen, müssten es wissen, was passiert. Was uns fehlt, ist eine Strategie, aus diesem Wissen dieser Krise der Menschenrechte politisch rauszukommen. Und dafür brauchen wir Beweise in naher Zukunft, die die Mehrheiten der Bevölkerung in den Staaten und die Mehrheiten der europäischen Demokratien überzeugen, dass es möglich ist, irreguläre Migration ohne Menschenrechtsverletzung zu kontrollieren. Also das ist die Wende, die wir wirklich jetzt brauchen. Und ich hoffe, dass 2023 die Antwort auf 2021 ist. Denn 2021 war das Jahr, in dem die EU-Mitgliedstaaten kollektiv die Augen geschlossen haben, sich eine Augenbinde umgebunden haben, um nicht mehr zu sehen oder sehen zu wollen, was an den Grenzen Polens, Litauens, Lettlands mit Belarus oder an der türkisch-griechischen Grenze oder im zentralen Mittelmeer oder in Ceuta und Melilla an der Grenze Spaniens zu Marokko täglich passiert. 2023 soll das Jahr sein, in dem eine Gruppe von Staaten, und ich hoffe sehr, dass Deutschland hier eine führende Rolle einnimmt, weil der Koalitionsvertrag der Ampel genau das vorsieht, vorangeht und zeigt, es gibt andere Wege, humane Kontrolle an humanen Grenzen zu haben.
Nun sieht man ja, das hat man gerade in diesem Jahr gesehen, dass es in Europa einen Rechtsruck gibt. Italien ist da das beste Beispiel mit der Wahl von Giorgia Meloni, die ja dann auch wenige Wochen nach ihrer Wahl gleich ein erstes Ausrufezeichen gesetzt hat mit diesem Eklat, dass man Flüchtlingsschiffe in Not nicht mehr anlegen lässt an Grenzen und die italienische Regierung dann damit argumentiert hat, dass man eben irreguläre Migration verhindern möchte. In solchen Akutfällen scheint es um die Diplomatie in Europa aber noch nicht wirklich gut bestellt zu sein, wenn man das dann sieht, weil ein einheitlicher Kompromiss ist ja dann irgendwie immer nicht auf die Schnelle verfügbar.
Nein, nicht nur das. Wir haben nicht nur keinen Kompromiss. Wir erkennen zu unserem Erschrecken, und es ist eigentlich beschämend, dass sich in der Debatte seit 2018 und auch schon davor gar nichts verändert hat. Also 2018 kam in Italien ein neuer Innenminister an die Macht, Matteo Salvini. Der sagte, er will die Boote mit in Seenot geretteten Migranten nicht anlanden lassen. Es gab damals Spannungen zwischen Frankreich und Italien. Und jetzt kommt also eine neue italienische Regierung mit einem Innenminister, der damals bei Salvini gearbeitet hat. Und wir haben genau die gleiche Debatte, erneut. Aber das Entscheidende, um eine Lösung zu finden, ist Realismus. Denn in den 4 Jahren dazwischen gab es andere Regierungen. Und diese Wende in der italienischen Politik im zentralen Mittelmeer gab es auch schon vor Salvini. Also eigentlich müsste man sagen, was hier passierte, ist, dass in den Jahren seit dem Sommer 2017 4 unterschiedliche Innenminister und Innenministerinnen, eine war eine Frau, unter ganz unterschiedlichen Koalitionen, eine große Koalition aus Mitte-Links, Mitte-Rechts-Partei, eine Koalition der, wenn Sie so wollen, Populisten, neuen Parteien, die 5 Sterne und Matteo Salvini, dann eine Koalition unter einem europafreundlichen Technokraten, Mario Draghi, und jetzt wieder eine Koalition geführt von der Chefin einer erneut populistischen Partei, Meloni. Alle Strömungen waren in diesen Jahren vertreten, unterschiedlichste Innenminister, und alle haben das Gleiche gemacht. Nämlich seit dem Sommer 2017 auf Libyen zu setzen und die Seenotrettung zurückzufahren. Und wir haben heute keine staatliche Seenotrettung mehr im zentralen Mittelmeer. Wir haben eine Politik der EU, auch der Grenzschutzagentur Frontex, die darauf aufbaut, Menschen in Seenot den Libyern zu melden, dass die Leute aufgreifen und zurückbringen nach Libyen. Wir haben ein Stillschweigen vor den katastrophalen Zuständen in Libyen, für die zurückgebracht werden. Und wir haben weiterhin in diesem Jahr, ich glaube, es sind schon 1400 Tote. Also eine Situation, die seit Jahren katastrophal ist, wo man aber nicht einer Partei, und jetzt auch, wäre es auch unfair zu sagen, Meloni schafft das Problem. Das Problem, die Unmenschlichkeit, das Sterben, die Gewalt, die Kooperation mit Libyen besteht fort. Und was wir jetzt eigentlich bräuchten, wäre ein radikal anderer Ansatz als all das, was in dieser Zeit passiert ist. Und dann noch ein Wort dazu. Was nicht funktionieren wird, ist ein Zurück zur Zeit 2016. Denn das war die Erfahrung, die in Italien zu diesem parteiübergreifenden Konsens geführt hat, mit Libyen zu kooperieren. 2016 gab es diese Kooperation nicht. Da sind in einem Jahr 180.000 Menschen gerettet und nach Italien gebracht worden im zentralen Mittelmeer. Doppelt so viele wie in diesem Jahr. Und es sind in einem Jahr 4.600 Menschen ertrunken. Das sind mehr als 3-mal so viele, wie in diesem Jahr im zentralen Mittelmeer bis jetzt ertrunken sind. Und das war die Politik der größten Seenotrettungsarmada in der Geschichte des zentralen Mittelmeers. Da haben staatliche italienische Schiffe, europäische Schiffe, NGO-Schiffe, alle diese 180.000, die allermeisten wurden gerettet und nach Italien gebracht. Und diese Politik, Also nur zu retten und jeden nach Italien zu bringen, hat zu mehr irregulärer Migration und noch zu viel mehr Toten geführt. Und das wird keine italienische Regierung in den nächsten 10 Jahren wieder machen. Also brauchen wir etwas, was nicht auf Libyen aufbaut, was die Zahl der Toten reduziert, was aber auch kein Zurück ist zur, wir retten jeden, aber ansonsten haben wir keine Strategiepolitik von 2016. Und da beginnt die Herausforderung und da sehen wir eine große Leere in der politischen Debatte. Außer im Koalitionsvertrag der Ampel. Denn da steht, dass die Ampel sich dafür einsetzen will, die Seenotrettung zu unterstützen. Also ja zur Seenotrettung. Menschen gehören gerettet, damit sie nicht ertrinken, ist eigentlich selbstverständlich. Ja, aber auch keine Kooperation mit Staaten, die grundlegende Menschenrechte verletzen. Also eigentlich auch ein Aus zu Libyen. Das müsste man eigentlich durchsetzen. Aber auch irreguläre Migration reduzieren, also weniger Menschen in Boote, müssen sich in Boote setzen. Und der Weg, das zu erreichen, und das ist der vierte Punkt, praxistaugliche Migrationspartnerschaften. Und das heißt ganz konkret, wenn man das Sterben beenden will und Italien überzeugen will, und davon könnte man, glaube ich, auch Meloni überzeugen, müsste sich Deutschland dafür einsetzen, mit Ländern wie Tunesien oder Herkunftsstaaten in Westafrika ernsthaft darüber zu reden, dass diese Staaten ab einem Stichtag bereit sind, die, die wir retten, sehr schnell zurückzunehmen, um den Anreiz für Menschen in Libyen oder in Tunesien, sich in Boote zu setzen, zu reduzieren und unsere Abhängigkeit zu Libyen zu kappen. Und das steht im Koalitionsvertrag. Das muss man allerdings durch Migrationsdiplomatie erst erreichen. Und das, glaube ich, wäre die Wende, die wir dringend brauchen.
Gut, da wollte ich Sie jetzt auch gerade nachfragen, welche Rolle Herkunftsländer spielen in dieser Debatte, aber da scheint ja dann die EU mit der neuen Initiative, von der dann dieser Woche die Rede war, dass man speziell auch mehr in die Herkunftsländer schauen will, das scheint ja dann die richtige Strategie zu sein.
Ja und nein. Die Strategie ist die richtige, aber wenn wir aus der Perspektive der Länder auf dieses Thema schauen, also nehmen wir Gambia oder Nigeria oder auch Tunesien als Transitland, und Herkunftsland, die meisten, die kommen in diesem Jahr im zentralen Mittelmeer, waren Tunesier, dann ist die Frage, was kann man diesen Ländern anbieten dafür, dass sie mit uns kooperieren? Und um dort zu zeigen, wie schwierig das ist, zwei der reichsten Demokratien der Welt, Großbritannien oder das Vereinigte Königreich und Frankreich, schaffen es nicht, sich zu einigen, wie man die irreguläre Migration über den Ärmelkanal eindämmen kann. Das wäre ganz, ganz einfach. Die Lösung wäre klar. Wenn Frankreich sagen würde, jeder, der in einem Boot nach Großbritannien irregulär den Ärmelkanal überquert, nehmen wir zurück. Großbritannien und Frankreich sind beides Rechtsstaaten. In Frankreich wird mehr Asyl vergeben als in Großbritannien. Also es gibt keinen Grund für irgendeinen Flüchtling aus Syrien oder Afghanistan, aus Frankreich zu fliehen, denn Asylverfahren in Frankreich sind so fair oder großzügiger noch als in Großbritannien. Aber diese zwei haben es bis jetzt nicht geschafft. Dabei wäre die Lösung einfach. Frankreich sagt, wir nehmen jeden zurück. Nur, warum soll Frankreich das tun? Großbritannien müsste anbieten, dafür aus Frankreich eine größere Zahl von Flüchtlingen legal aufzunehmen, legale Wege zu schaffen. Also diejenigen, die etwa Verwandte in Großbritannien haben, die deswegen verzweifelt versuchen, auch wenn sie in Frankreich sicher sind, trotzdem irregulär über den Ärmelkanal zu kommen, die müsste Großbritannien sagen, da gibt es einen legalen Weg. Also wenn sie irregulär kommen, schicken wir sie zurück, aber wenn sie sich legal bewerben, gibt es eine Chance. Und so ein Modell zwischen zwei Demokratien in Europa wäre auch eigentlich das, was wir bräuchten mit Tunesien. Also sagen wir bieten Tunesien an, etwas, was für die tunesische Politik attraktiv ist. Wir eröffnen einen Weg, dass Tunesier visafrei reisen dürften. Wir bieten an Kontingente für Arbeitsmigration, wie das Deutschland auf dem Westbalkan getan hat. Also jedes Jahr können 5000 Tunesier, die gewisse Kriterien erfüllen, für die es Arbeitsplätze gibt, sich um ein Arbeitsvisum bewerben. Wir verdoppeln, verdreifachen die Zahl der Stipendien. Wir haben Hermes-Bürgschaften für Firmen für das politische Risiko, nicht das wirtschaftliche, im Bereich erneuerbare Energie in Tunesien. Also wir machen eine richtige Partnerschaft, die attraktiv ist für das Land. Und dafür verpflichtet sich Tunesien ab einem Stichtag, diejenigen, die wir im zentralen Mittelmeer retten, aufzunehmen. Und dann könnten wir mit dem UNHCR in Tunesien die Asylverfahren machen für diejenigen, die wirklich einen Asylantrag stellen wollen. Viele wissen ja, dass sie keine Chance auf Asyl haben, weil sie ja auch nicht verfolgt sind, und würden dann aufgeben. Die Zahl der Menschen, die in Boote steigen würde, würde drastisch fallen. Tunesien würde nicht viele Leute zurücknehmen müssen, hätte aber dauerhaft ein Interesse aufgrund der Kooperation, die wir anbieten, mit der Europäischen Union zu kooperieren. Wir würden Leben retten, kein Recht brechen, würden niemanden mehr indirekt dabei behelfen, nach Libyen zurückgebracht zu werden in einer Situation der Folter und der Misshandlung, hätten mehr legale Mobilität für Menschen aus Nordafrika und hätten ein Modell auch für andere Länder. Und diesen Ansatz, mehr Mobilität und mehr Sicherheit und weniger irreguläre Migration, an dem müsste man endlich mit Nachdruck arbeiten. Und das ist bis jetzt bei all den unendlich vielen Arbeitsgruppen in Brüssel und den unendlich vielen Vorschlägen nie ernsthaft passiert. Und die EU kann all das, was ich jetzt aufgezählt habe, auch nicht anbieten, weil in der EU, in Brüssel, keine Behörde sagen kann, wir bieten an Arbeitsplätze oder legale Kontingente in den Niederlanden oder in Deutschland, Stipendien. Das können nur die Nationalstaaten. Und daher brauchen wir Koalitionen von Staaten, die sich zusammentun und die endlich glaubwürdige, seriöse Angebote machen im beiderseitigen Interesse. Und wenn Großbritannien und Frankreich da mal vorangehen im Ärmelkanal, wäre schon viel erreicht.
Da sagt der Autor und Sozialwissenschaftler Gerald Knaus. Herr Knaus, ich danke Ihnen für die Zeit und für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Dankeschön.
European Data News Hub, das Daten-News-Portal von europäischen Nachrichtenagenturen rund um die EU. www.ednh.news